Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Mit scharfer Kritik reagieren heute die tschechischen Gewerkschaften auf den Haushaltsentwurf für das Jahr 2004, den die Prager Regierung in der vergangenen Nacht gebilligt hat. Das ursprünglich geplante Defizit von 118 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 3,6 Milliarden Euro, wurde in der Endfassung des Haushaltsplanes um 3 Milliarden nach unten korrigiert. Die Tatsache, dass das Kabinett mit keiner Erhöhung der Gehälter bei den Staatsbeamten rechnet, bezeichneten die Gewerkschaftschefs als katastrophal, inkompetent und unklug. Die Assoziation der selbstständigen Gewerkschaften hat da bereits mit den ersten Vorbereitungen für einen Anfang November geplanten Generalstreik begonnen. Die tschechische Konföderation der Gewerkschaftsverbände steht dieser Variante des Kampfes gegen den angeprangerten Sozialabbau jedoch noch skeptisch gegenüber. Die Regierung sei von den Möglichkeiten des Haushalts ausgegangen, habe sich aber auch an dem Koalitionsvertrag sowie an der Zahl der Stimmen orientiert, über die die Regierungsparteien im Abgeordnetenhaus verfügen, erklärte Finanzminister Bohuslav Sobotka dazu heute Vormittag auf einer Pressekonferenz in Prag. Näheres zu diesem Thema hören Sie im Anschluss an die Nachrichten in unserem Tagesecho. Die Ex-Präsidenten aus Tschechien, Polen und Ungarn, Václav Havel, Lech Wałęsa und Arpad Gönsch, haben heute in einem gemeinsamen Aufruf von der Weltgemeinschaft mehr Druck auf das kommunistische Regime Kubas gefordert. Besonders Europa soll angesichts seiner Geschichte den Stalinisten um Fidel Castro deutlich machen, dass eine Diktatur kein Partner für demokratische Länder werden könne, heißt es in dem Aufruf, der in der tschechischen Tageszeitung Mladá Fronta Dnes und der polnischen Gazeta Wyborcza veröffentlicht wurde. Darin rufen Havel, Wałęsa und Gönsch insbesondere zur Unterstützung der kubanischen Regimegegner auf. Je eher dies Europa, den USA und Südamerika klar werde, desto größer sei die Chance eines gewaltlosen Übergangs der kubanischen Gesellschaft zur Demokratie, betonten die ehemaligen Staatsoberhäupter. Die tschechische Gesundheitsministerin Marie Sočková wird bei der Konferenz der Gesundheitsminister der EU-Beitrittsländer diesen Wochenende in Prag mit einem ambitionierten Projekt aufwarten. Sie will das Angebot unterbreiten, dass Tschechien seine Kapazitäten und Erfahrungen auf dem Sektor der Transplantationen vollends einbringt, um hierzulande ein Transplantationszentrum von Spitzenniveau für diese Länder zu errichten. In diesem Zentrum sollen in erster Linie Experten aus dem Bereich Transplantationen geschult sowie ein zentrales Register von Transplantationsspendern und Empfängern geführt werden. Zum neuen Botschafter der Vereinigten Staaten in der Tschechischen Republik soll nach Vorstellung von US-Präsident George Bush der Unternehmer William Cabanis aus dem US-Bundesstaat Alabama ernannt werden. Das geht aus einer Information auf der Internetseite des Weißen Hauses hervor. Cabanis, der derzeit der Gesellschaft Precision Grinding Incorporation vorsteht, soll demzufolge in absehbarer Zeit die Nachfolge von Craig Stapleton in Prag antreten. Der jetzige US-Botschafter in Tschechien soll unbestätigten Aussagen zufolge Bush als Helfer für den bevorstehenden Wahlkampf um dessen erneute Präsidentschaft zur Seite stehen. Die tschechische Wirtschaft wird in diesem Jahr ein langsameres Wachstum gegenüber den anderen Staaten der sogenannten Visegrad-Gruppe Polen, Ungarn und die Slowakei erreichen. Zu dieser Einschätzung gelangt der Internationale Währungsfonds in seiner neuesten Halbjahresprognose, die er dieser Tage bekannt gab. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Jitka Mladková begrüßen wird.
Tagesecho.
Nach längerem Hin und Her hat das tschechische Kabinett am späten Mittwochabend den Haushaltsentwurf für das Jahr 2004 gebilligt, der unverzüglich heftige Kritik der Gewerkschaften ausgelöst. Im Biertrinken gehören die Tschechen zur Weltspitze. Im Alter von 83 Jahren ist diese Woche der tschechische Dichter und Übersetzer Josef Herschel gestorben. Das sind, liebe Freunde, einige Themen in unserem heutigen Tagesecho. Diesem schließt sich wie immer am Donnerstag die Sendereihe Begegnungen an. Die Rede ist vom Theodor Heuss-Kolleg und seine Teilnehmer aus Ostmitteleuropa. Und nun gleich zum eingangs angekündigten Thema. Aus der zuletzt heftig debattierten Budgetpolitik Tschechiens gibt es Neuigkeiten. Die Regierung hat am Mittwoch eine Nachbesserung des Haushalts 2004 beschlossen und damit wieder einmal für heftige Reaktionen gesorgt. Mehr von Gerald Schubert.
Die Regierungssitzung dauerte bis spätabends. Ihre Ergebnisse wurden mit einiger Spannung erwartet. Denn auf dem Programm stand unter anderem der Neuentwurf des Budgets 2004. Fazit: Für nächstes Jahr wurden um 5,6 Milliarden Kronen mehr Einnahmen und um 2,6 Milliarden Kronen mehr Ausgaben als bisher geplant veranschlagt. Also ein Plus von 3 Milliarden. Das vorgesehene Haushaltsdefizit wurde somit auf 115 Milliarden Kronen, etwa 3,5 Milliarden Euro, gesenkt. Das zusätzliche Geld stammt vor allem aus den nun erwarteten Rückzahlungen russischer Staatsschulden. Die meisten interessierten sich aber eher für die Ausgabenseite des neuen Budgetvorschlags. Und dort sieht es so aus. Zusätzliches Geld gibt es vor allem für den Fonds für Verkehrsinfrastruktur, für Hochschulwesen und Wissenschaft sowie für Ausgleichszahlungen in der Landwirtschaft im Zusammenhang mit den EU-Produktionsquoten. Wirklich euphorisch ist jedoch auch in diesen Bereichen niemand. Die für Universitäten zuständige Schulministerin Petra Buskova etwa bezeichnet die ihr zuerkannten 1,7 Milliarden als absolute Untergrenze bei ihren Forderungen. Andere gingen überhaupt leer aus. Vor allem die Staatsangestellten hatten fix mit Gehaltserhöhungen gerechnet, von denen im neuen Budgetentwurf nun keine Rede ist. Alena Wondrowa vom zuständigen Gewerkschaftsverband setzt offensichtlich nur noch wenig Vertrauen in die Regierung und lieber auf das Parlament, das den Haushalt noch absegnen muss. Künftige Streiks schließt sie jedoch nicht aus.
Wir versuchen noch mit den Abgeordneten zu verhandeln, nichtsdestoweniger sagen wir auch, es war die Regierung, die den sozialen Frieden gestört hat. Die Situation ist aber noch offen. Ob wir uns für weitere Schritte entscheiden werden, das ist eine Sache von weiteren Verhandlungen der Gewerkschaften.
Inkompetent, unverantwortlich, unklug. Mit diesen Worten haben enttäuschte Gewerkschafter allgemein die Entscheidungen des Kabinetts kommentiert. Und von Seiten der Oppositionsparteien, also der rechtsliberalen Demokratischen Bürgerpartei und den Kommunisten, weht der sozialliberalen Regierung ohnehin ein rauer Wind ins Gesicht. Für die einen ist die geplante Finanzreform, die im September an das Abgeordnetenhaus verwiesen wird, zu weich, den anderen geht sie nicht weit genug. Die Regierung hat dabei vor allem zwei Probleme: die internen ideologischen Gegensätze und die knappe Parlamentsmehrheit von einer einzigen Stimme. Finanzminister Bohuslav Sobotka brachte es am Donnerstag früh auf den Punkt. Man habe gemäß den finanziellen Möglichkeiten und gemäß den Möglichkeiten in der Koalition entschieden. Und so zeigt sich wieder einmal das Dilemma der tschechischen Regierung. Jeder Kompromiss nach innen wird mit harscher Kritik von außen erkauft. Im Abgeordnetenhaus sollte es dann ab September die Endabrechnung geben, denn Premier Spidla hat seinen Verbleib im Amt mit dem Erfolg der Finanzreform verknüpft.
Der heiße Sommer brachte den tschechischen Landwirten wenig Freude, doch die Bierproduzenten können zufrieden sein. Die Hitze erhöht nämlich den Durst, den man hierzulande gerne mit Bier löscht. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Margita Maurova.
Tschechische Biertrinker sowie Biertrinker in Ländern, in die tschechisches Bier exportiert wird, waren im ersten Halbjahr dieses Jahres fleißig. Der Bierverbrauch erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1%, wobei die heißesten Monate noch bevorstanden. Der Vizepräsident der tschechischen Assoziation Kleine Unabhängige Brauereien, Karel Witz, erwartet daher ein Rekordjahr.
Ich nehme an, dass die zweite Jahreshälfte noch besser sein wird und ein Rekord fallen wird. Der Jahresverbrauch pro Kopf wird hierzulande sicher die 160 Liter vom letzten Jahr überschreiten.
Zufrieden ist auch Jiří Plevka, Handelsdirektor der Chodovar Brauerei im westböhmischen Chodovar Plana.
Wir sind dieses Jahr zufrieden und die Produktion ist ungefähr 1000 Hektoliter in diesem Moment mehr als letztes Jahr.
Bei der Auswahl ihres Lieblingsgetränks sind die Tschechen allerdings ziemlich konservativ. Nur 1% des Verbrauchs fällt verschiedenen Spezialitäten zu. 96% bilden klassische Lager- und Zapfbiere. Das Bier vom Fass ist dabei im Vergleich zu Flaschen und Dosen besonders beliebt.
Der Anteil des Biers vom Fass macht bei uns 55% aus. In Deutschland liegt der Bierverkauf vom Fass in Gaststätten nur bei 20%, sonst wird das Bier in Flaschen verkauft. Die Ursache liegt darin, dass dort das Bier in der Gaststätte sehr teuer ist. Und wichtig ist meiner Meinung nach auch die Tatsache, dass man in Deutschland das Bier in 0,3 Liter Gläsern ausschenkt.
Den größten Anteil am tschechischen Markt hat Brasdroj Pilsner Urquell mit ungefähr 48%. Die zweite Stelle nehmen die Prager Bierbrauereien mit um die 13% ein. Und die dritte Position gehört kleinen Bierbrauereien, die die tschechische Nachfrage zu 11% versorgen. Ihre Assoziation vereinigt 27 Betriebe, die überwiegend auf regionalen Märkten tätig sind. Gerade diese kleinen Bierbrauereien haben sich Anfang August in Berlin mit ihren Partnern aus Deutschland, Polen und der Schweiz zu einem Verband kleiner Brauereien Europas vereinigt, der nun 962 Mitglieder hat. Karel Witz.
Das Ziel dieses Verbands ist es, für die Zukunft zu sorgen. Die kleinen Brauereien müssen die Legislative in allen Ländern Europas verfolgen. Wir verfolgen die Höhe und Differenzierung der Verbrauchssteuer, das heißt die Begünstigung von kleinen Brauereien.
Gerade die Steuerbegünstigung ermöglicht es den kleinen Produzenten, ihre Position neben den Giganten zu bewahren. Außer den legislativen und ökonomischen Interessen will sich der Verband unter anderem auch etwa für die Erhaltung von Umweltschutznormen einsetzen.
Am Montag dieser Woche ist im Alter von 83 Jahren einer der größten zeitgenössischen Schriftsteller dieses Landes gestorben, Josef Hirschl. Dagmar Kebelova blickt auf sein Leben zurück.
Dichter, Übersetzer und Prosaiker, das alles war Josef Hirschl. Nach surrealistischen Anfängen debütierte Hirschl mit einer lyrischen Gedichtsammlung. Später gehörte er in den künstlerischen Kreis um Jiří Kolář, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbunden hat. Sie haben gemeinsam Kinderbücher geschrieben, was neben Übersetzungen das einzige war, was er in den 50er Jahren publizieren konnte. In der Zeit der sowjetischen Okkupation, nachdem er die Charta 77 unterschrieben hatte, war ihm jede Art von Tätigkeit verboten. In den 60er Jahren gehörte er gemeinsam mit seiner schöpferischen Partnerin Bohumila Gregorová zu besten europäischen Autoren der experimentellen Poesie. Diese erschienen nur im Samizdat. Seine hervorragenden Übersetzungen wurden unter anderem Namen herausgegeben. Hirschl übersetzte mehrere Dutzend von Büchern aus verschiedenen Sprachen und Epochen. Unter diesen Morgenstern, Atman, Heine, Heisenbüttel, Jandl, Pessoa, Poe, Ionesco oder Tasso. Sein Werk steht im Einklang mit seiner lebenslangen Einstellung als nonkonforme Person. Vor allem gilt eines, sagte Hirschl, man müsse seinem eigenen Gewissen treu bleiben und die eigenen Taten ständig damit konfrontieren. Hirschl war einzigartig auch darin, dass er nie mit einer politischen oder religiösen Ideologie verbunden war. Hierzu sagte er einmal ehrlich, weil sie das gesamte Erkennen verschließt. Ins Deutsche wurde von ihm und Bohumila Gregorová das Buch Letlet im Flug der Jahre übersetzt, ein tschechisches Untergrundtagebuch, das neben autobiografischen Daten auch zeitgeschichtlich eine wichtige Aussage darstellt. Exklusiv für diese deutsche Ausgabe hat der Ex-Präsident Václav Havel ein Geleitwort geschrieben. Josef Hirschl wurde schon vor 4 Jahren von einer Straßenbahn angefahren. Damals ist er wieder gesund geworden. Dieses Jahr war es wieder eine Prager Straßenbahn, die ihm vor 4 Monaten eine schwere Verletzung zuführte, der er diesmal nicht mehr entkommen konnte.
Dass tschechische Ägyptologen in Ägypten und nicht nur dort einen sehr guten Ruf haben, ist seit Jahren bekannt. In der letzten Zeit haben sich auch tschechische Architekten in Ägypten erfolgreich präsentiert, und zwar im Rahmen des internationalen Wettbewerbs, der für den Neubau des Ägyptischen Museums ausgeschrieben wurde. An diesem Donnerstag fand in Prag eine Pressekonferenz statt, und von dieser ist soeben meine Kollegin Martina Schneibergova zurückgekehrt, und ich frage sie gleich, was für Projekte wurden dort präsentiert?
Es handelt sich eigentlich um eine Ausstellung, die eben am Donnerstag, also heute, eröffnet wird, um die Ausstellung der besten Entwürfe und der Entwürfe tschechischer und slowakischer Architekten von dem erwähnten Wettbewerb für den Neubau des großen Ägyptischen Museums.
Und wie stark war die Konkurrenz bei diesem Wettbewerb und wie sind die Ergebnisse der tschechischen Architekten?
Dieser Wettbewerb wurde von der ägyptischen Regierung ausgeschrieben, jedoch in Zusammenarbeit mit der UNESCO und mit der Internationalen Architektenunion. Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb ca. 2500 Architektenteams aus 103 Ländern teil. Der Wettbewerb verlief auf zwei Stufen, wobei in der zweiten Runde die 20 besten Projekte ausgesucht und bewertet wurden. Und das Resultat ist folgendes: Es wurden die zehn besten Entwürfe bewertet, die ersten drei mit Preisen ausgezeichnet, und unter den übrigen sieben ist auch ein tschechischer Entwurf, und zwar von dem Architekten Martin Roubík und der Architektin Regina Loukotová. Insgesamt nahmen 20 tschechische und 8 slowakische Architektenteams an diesem Wettbewerb teil.
Bedeutet es vielleicht, dass bereits entschieden ist, wer das neue ägyptische Museum erbaut, oder gibt es beziehungsweise noch Zweifel daran?
Das war ganz interessant, denn die meisten Experten, also die Architekten selbst, behaupteten, der Sieger ist zwar bekannt, aber das bedeutet noch nicht, dass das Museum wirklich dieser Sieger erbauen wird. Denn der Klient, das heißt die ägyptische Regierung, kann sich entscheiden, wer dann schließlich derjenige sein wird, der das neue Gebäude erbauen wird. Auch der Architekt Roubík selbst war sehr optimistisch. Er sagte, dass auch die Tschechen noch eine Chance haben. Und ein gutes Zeichen ist seiner Meinung nach die Tatsache, dass auch der ägyptische Kulturminister die Schirmherrschaft über diese Ausstellung in Prag übernahm. Die findet im Prager Messepalast statt und ist fast einen Monat lang eröffnet, bis zum 15. Oktober. Man kann ja sehen, wie die einzelnen Entwürfe mit dem großen Areal umgehen. Dieser Ort, wo der Neubau stehen wird, wurde bestimmt im Voraus. Das Areal umfasst ca. 50.000 Quadratmeter und befindet sich in der Nähe der bekannten Pyramiden von Giza. Ich fragte dann meine Ägyptologin, die dort anwesend war, also Frau Hanna Benešovská, danach, warum überhaupt dieser Wettbewerb ausgeschrieben wurde.
To stávající muzeum bylo dostavené na počátku 20. století. A už vlastně v momentě,
der Bau des bestehenden ägyptischen Museums in Kairo wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts beendet. Bereits im Augenblick, als dorthin alle Kunststücke transportiert wurden, damals umfassten Sammlungen ca. 50.000 Gegenstände, schon damals wurde festgestellt, dass die Kapazitäten des Museums beschränkt sind. Mit der Zeit wurden die Räumlichkeiten der Bibliotheken reduziert. Aus einem Teil der Räumlichkeiten entstanden Lagerräume. Zurzeit ist das Museum überfüllt. Die Zahl der Gegenstände ist inzwischen dreimal höher als vor 100 Jahren. Das Museum besitzt ca. 150.000 Gegenstände. Die Lage sieht so aus, dass selbst die wertvollsten archäologischen Funde nur in den Lagerräumen versteckt bleiben.
Das war die tschechische Ägyptologin Hanna Benešovská und ich bedanke mich für interessante Informationen bei meiner Kollegin Martina Schneibergova. Und das war's in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es gleich weiter. Das Schuljahr 2002-2003 ist längst vorbei. Mittlerweile hat schon wieder ein neues Schuljahr begonnen. Von einer Schule soll diesmal auch bei uns die Rede sein, jedoch von einer recht speziellen, falls man diesbezüglich überhaupt von einer Schule sprechen darf. Es geht nämlich um das Theodor-Heuss-Kolleg der Robert-Bosch-Stiftung. Das neue Kollegjahr steht erst vor seiner Eröffnung. Wir blicken jedoch in der folgenden Sendung Begegnungen auf das Kollegjahr 2002-2003 zurück.
Begegnungen.
Gemeinsinn und Demokratie entwickeln, das war das Motto der Projekte, die das Theodor-Heuss-Kolleg der Robert-Bosch-Stiftung im vergangenen Schuljahr gefördert hat. Durchgeführt wurden sie von jungen Mittel- und Osteuropäern, die langfristig vom Theodor-Heuss-Kolleg darin unterstützt werden, sich in ihrem Umfeld öffentlich zu engagieren, demokratische Spielregeln einzuüben und verantwortliche Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen. Jährlich werden 100 Kollegiaten in ihrem Engagement zur Stärkung der Demokratie unterstützt, wobei sich immer mehr Bewerber anmelden. Ihre Zahl stieg von
188 im Jahr 2001 auf 540 im 2003. Diesmal waren es Studenten aus 23 Ländern, die Ideen für 42 Projekte im kulturellen, sozialen oder gesellschaftspolitischen Bereich entwickelten, um diese anschließend in ihren Heimatstädten durchzuführen. Zum Abschluss eines Kollegjahres findet dann eine Projektpräsentation statt. So war es auch bei der letzten Abschlussveranstaltung im Juli. Die frisch gebackenen Kollegabgänger begrüßte in Berlin Anna Löhrmann, Mitglied des Bundestags. Die Rolle junger Menschen in der Gesellschaft definierte sie mit folgenden Worten.
Die aktive Teilnahme und Teilhabe von Menschen wie Ihnen am gesellschaftlichen Leben und an der Politik ist die Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Demokratie. Und ich denke, dass junge Menschen eine besondere Verantwortung haben, die Gesellschaft, in der sie noch viele Jahre leben werden, eben auch mitzugestalten und nicht einfach passiv zuzuschauen.
Anna Löhrmann. Die Atmosphäre der Abschlussveranstaltung mitsamt den Stimmen einiger Teilnehmer vermittelte uns unser Freimitarbeiter in Berlin, Julius Eschka. Erol Celebic aus Bosnien erzählte ihm Folgendes.
Also ich habe zusammen mit Kolleginnen, Kollegiatinnen aus Polen, Tschechien und Ungarn zusammen ein internationales Seminar gemacht, ein interkulturelles und auch ein interaktives Seminar zum Thema Kulturbewahrung in Europa, kulturelle Identität. Das Seminar fand in Tschechien, in Malá Moravka statt und dann dort haben wir uns zusammen mit Studenten aus Tschechien, Polen, Ungarn und Bulgarien zusammengetroffen und über diese Themen diskutiert. Es gab verschiedene Methoden, wie wir das gemacht haben. Einerseits haben wir Übungen davor gemacht und andererseits haben wir auch theoretische Sachen durchgenommen und danach diskutiert.
Besteht eine Ängstlichkeit von Identitätsverlust auf kultureller Ebene im Falle des bevorstehenden EU-Anschlusses?
Es besteht keine Angst, aber auch nicht die Befürchtung, sondern die Folge wird sein einer Vermischung von dem, was eigen ist, von den Gebräuchen, von den Kulturen, von den Sitten. Kultur entsteht sozusagen für ganz Europa. Aber trotzdem wird es eine nationale Kultur bleiben. Trotzdem wird jeder sein eigenes haben, seine eigene Identität. Trotzdem bleibt jeder Pole, Tscheche und trotzdem haben die eigene Identität und eigene Erfahrung und sind auch in ihrem Lande die Chefs sozusagen.
Einer der tschechischen Teilnehmer am besagten Projekt war Jan Luprich. Julius Eschka fragte ihn nach seiner Meinung über das tschechisch-deutsche Verhältnis.
Ich werde Sie jetzt nicht fragen nach den Benesch-Dekreten, vielmehr nach Ihrer Meinung, wie in Zukunft das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen, das meiner Ansicht nach sehr gut ist, sich entwickeln wird. Es gibt nur immer Störungen, aber ich meine, das ist Demokratie.
Ich muss persönlich sagen, dass ich eigentlich keine großen Störungen zwischen den beiden Nationen sehe und dass vor allem das schon ein gemeinsamer Zukunftsfonds gibt, der viele Aktivitäten für junge Leute fördert. Also der Studentenaustausch funktioniert absolut gut und auf der politischen Ebene, glaube ich, gibt es auch keine großen Störungen. Hier wurden die Benesch-Dekreten erwähnt. Das ist eine Frage, glaube ich, die schon zu der Vergangenheit gehört. Das Projekt hieß Das Wort der Kulturen. Es handelte sich darum, dass etwa 20 Studenten aus verschiedenen Ländern aus Mittel- und Osteuropa auf einem Ort in Tschechien zusammen waren und da ein Seminar veranstalteten. Und das Thema war, sich über verschiedene Kulturen gemeinsam und gegenseitig zu informieren und eine Verständigung zwischen den Nationen zu finden.
Mir ist aufgefallen, dass unter den Kollegiaten viel Fröhlichkeit ist. War das auch ausschlaggebend für Ihre Auswahl?
Das ist schwer zu sagen, aber wir sind wirklich fast eine Familie. Also die Beziehungen im Team, im Theodor-Heuss-Kolleg mit der Theodor-Heuss-Kolleg-Koordination ist absolut einwandfrei. Wir besuchen uns nicht nur in den Seminaren, aber wir besuchen uns auch privat sozusagen. Also die Freundschaften sind ausschlaggebend und für mich bedeutet das wirklich viel.
Wenn von Mittelosteuropa die Rede ist, dann muss natürlich auch Polen vertreten sein. So war es auch diesmal im Theodor-Heuss-Kolleg. Polen war hier durch Karolina Kubiak vertreten, die unter anderem auf folgende Frage einging.
empfinden Sie sich als Dominosteinchen?
Ja, ja, denn wir können keine Strukturen verändern, wir können nicht die Menschen verändern, das auch nicht das Denken sofort. Aber ich glaube fest daran, dass eben Personen, die wie ein Domino die anderen auch anstecken mit ihren Ideen, die könnten schon was bewirken. Und dann besteht diese Arbeit, denke ich.
Das ganze Kollegiat mit Studenten aus so vielen Ländern, die recht unterschiedliche Kulturen repräsentierten, verlief, wie wir bereits gehört haben, in einer sehr produktiven, kollegialen, ja auch herzlichen Atmosphäre. Ob es dafür eine Erklärung gebe, fragte unser Berliner Mitarbeiter, den Programmleiter Darius Pollock. Eine hatte er parat.
Ich kann es natürlich nicht insgesamt beantworten und ich kann uns jetzt auch nicht nur loben, aber ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir im Theodor-Heuss-Kolleg den jungen Menschen die Möglichkeit geben, das zu verwirklichen an den Visionen, die sie haben, was sie selbst auch voranbringt. Das heißt, wir versuchen ihnen einerseits die Möglichkeit zu geben, wie in einem Experimentierfeld zu arbeiten, das zu tun, was sie machen möchten, und ihnen gleichzeitig aber die Chance geben und ihnen sagen, ihr seid abgesichert. Also probiert es, macht auch Fehler, kein Problem, aber lernt für euch, lernt für eure Zukunft und macht das, was euch wichtig ist. Und es funktioniert. Die machen nicht nur das, was für sie egoistischerweise richtig ist, sondern sie machen gleichzeitig auch das, was für die Gesellschaft wichtig ist.
Und damit sind wir, meine Damen und Herren, am Ende dieser Sendung angelangt. Fürs Zuhören bedankt sich und auf ein neues Treffen mit Ihnen freut sich Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz.